Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute mit Katharina Boxler. Bestimmt kennen Sie es auch, wenn der Rücken schmerzt, geht oft gar nichts mehr. Bereits wird ein Fünftel aller IV-Renten in der Schweiz wegen Rückenleiden gesprochen. Was man tun müsste, damit es gar nicht so weit kommt? Wissenschaftler eines nationalen Forschungsprogramms verraten es uns. Und dann lassen wir es in dieser Sendung so richtig lospoltern.
Ready to go. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Wissen Sie, was das war? Ein Hangrutsch, simuliert zwar, aber für den Ernstfall. Wir waren mit dem Mikrofon dabei. Und dann erfahren wir, was Holland gegen den steigenden Meeresspiegel unternehmen will und warum Sand dabei eine große Rolle spielt. Mehr zum Meer und dem Schutz davor hören Sie dann im zweiten Teil der Sendung. Büroangestellte klagen darüber, genauso wie Pflegefachfrauen oder Bauarbeiter. Rückenschmerzen sind so verbreitet wie kaum ein anderes Leiden. Jede dritte Diagnose beim Hausarzt betrifft den Rücken. Das persönliche Leid ist groß und die volkswirtschaftlichen Kosten sind hoch. Ein Fünftel aller IV-Renten wird deswegen ausbezahlt. An einer Tagung in Bern präsentierten Wissenschaftler eines nationalen Forschungsprogramms diese Woche neue Daten und Vorschläge, wie die Behandlung und Früherkennung von Rückenschmerzen in der Schweiz verbessert werden könnte. Odette Frey hat die Tagung besucht.
Bei Rückenschmerzen hilft nicht Schonen, sondern Aktivität. Das ist zwar schon lange bekannt und doch reagieren viele Patienten und Ärzte noch immer falsch. Urs Müller von der Universität Bern bringt es auf den Punkt.
Ein Schmerz ist immer ein Warnsignal, sagt aber eigentlich in diesem Fall, ich muss etwas tun. Und das heißt, nicht ins Bett liegen und nichts tun, sondern wirklich aktiv sich sportlich so zu betätigen, dass man die richtige Muskulatur kräftigt.
Und so den Rücken entlastet. Rückenschmerzen seien an sich nichts Gefährliches, sagt Urs Müller. Abgesehen von jenen wenigen Fällen, in denen eine vorgefallene Bandscheibe auf die Nerven drückt und es zu Lähmungen in den Beinen kommt. In allen anderen Fällen müsse der Rücken vor allem eins, bewegt werden.
Wenn die Leute Rückenschmerzen haben, dass die nachher chronifizieren, das sind hauptsächlich Leute, die eigentlich eine falsche Einstellung haben zu ihren Rückenschmerzen. Also Leute, die denken, dass die Arbeit dem Rücken schadet. Oder die denken, ich darf etwas nicht heben, weil sonst der Rücken darunter leidet. Oder gewisse Sportarten nicht tun wegen ihrem Rücken. Das sind die gefährdeten Leute.
Doch nicht nur Patienten gehen mit dem Schmerz häufig nicht richtig um. Auch Ärzte und Physiotherapeuten verordneten allzu oft die falschen Therapien, nämlich passive statt aktive Maßnahmen, also etwa Massage statt Krafttraining. Das kritisiert der Rehabilitationsmediziner Stefan Bachmann von der Klinik Valenz.
Es gibt Hinweise aus der Literatur, dass diese passiven Therapien kurzfristig hilfreich sind. Das ganz sicher. Also ich meine, ich möchte nicht sagen, bei einem akuten Rückenschmerz eine Massage nicht notwendig oder nicht sinnvoll. Aber es geht bei allen Patienten ja darum, die Funktionsfähigkeit im Alltag zu verbessern. Und da wissen wir auch aus Langzeitarbeiten, dass eine passive Therapie das nie erreichen kann.
Es braucht eine aktive Therapie und diese ist aufwendig. Zum einen muss der Patient seine Grundkondition verbessern, sei es mit Schwimmen, Nordic Walking oder Gehen. Dazu kommt ein Krafttraining, ein Training, das auf die Belastungen des Rückens im Alltag speziell abgestimmt ist. Ein Plattenleger absolviert also ein anderes Training als etwa eine Zahnärztin. Stefan Bachmann konnte in einer Studie mit 170 Patienten zeigen, dass sich der Aufwand lohnt. Wer eine aktive Therapie absolviert hatte, fehlte später weniger oft am Arbeitsplatz als jemand, der eine passive Therapie erhielt. Ohne Engagement seitens des Patienten bleibt der Erfolg einer aktiven Therapie allerdings aus.
Ich will nicht sagen, sie sind faul oder sie sind unwillig, aber es gibt natürlich verschiedene Arten, auf eine Belastung zu reagieren. Es gibt halt Leute, die eher eine passive Tendenz zeigen und sich vom Arzt oder vom Therapeuten aktiv erhoffen, dass der ihnen die Schmerzen wegnimmt. Also dass sie eigentlich von ihrer Grundstruktur her wahrscheinlich eher dieser erduldende Typ sind.
Aktives Körpertraining allein reicht jedoch nicht, um jemanden von seinen Rückenschmerzen zu befreien. Darüber waren sich die versammelten Experten an der Tagung einig. Nötig seien auch Maßnahmen etwa im Arbeitsumfeld. Unergonomische Sitzmöbel, aber auch Stress und Unzufriedenheit müssten identifiziert und behoben werden. Ziel sei es, die Betroffenen möglichst rasch wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern, sagt die Arbeitsmedizinerin Brigitta Danuser von der Uni Lausanne.
Arbeit hat wirklich eine gewisse gesundheitsfördernde Wirkung auch. Also wenn die Leute nichts mehr tun, sie verlieren sofort ihre Funktionsfähigkeit und eigentlich auch sehr schnell rutschen sie in eine Depression ab. So, ich denke wirklich, es macht Sinn, sie ganz früh zu erfassen und versuchen zu helfen.
Für eine Früherfassung braucht es aber ein funktionierendes Absenzenmanagement am Arbeitsplatz. Gerade das sei in vielen Betrieben mangelhaft, sagt Brigitta Danuser. Sie erfuhr dies, als sie in Zusammenarbeit mit Firmen eine Studie zur Frühintervention bei Rückenschmerzen durchführen wollte. Die Firmen waren nicht in der Lage, ihr die kranken Arbeitnehmer frühzeitig zu melden. Danuser vermutet, dass viele Betroffene ihre Schmerzen zu lange verschweigen, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Fehlen sie bei der Arbeit, würden sie oft auch von Kollegen und den direkten Vorgesetzten gedeckt. Solche Ängste müsse man ernst nehmen und es sei die Aufgabe der Firmen, ihnen entgegenzuwirken.
Eigentlich wissen wir, ein gutes Absenzenmanagementsystem, das wirklich zu einer Früherkennung beiträgt, müsste von einer Arbeitnehmerschaft, das von der Belegschaft, mitgetragen werden. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft, dass man das wirklich in diesem Sinne aufbaut und nicht in einem Kontrollsinn.
Früherkennung, aktive Therapie und rasche Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. Die Empfehlungen der versammelten Fachleute sind eindeutig. Dem Bundesrat werden sie diese in einem ausführlichen Bericht Ende Oktober übergeben.
Odette Frey über den menschlichen Rücken und die volkswirtschaftlichen Folgen, wenn er nicht mehr trägt, was er sollte. Wenn es tagelang regnet und gießt wie aus Kübeln, dann rutscht bestimmt irgendwo in der Schweiz ein Hang ab. Im legendären Regenmonat August 2005 setzten sich sogar ganze 5000 Hänge in Bewegung. Die Erdmassen dieser sogenannten Murgänge verschütten Straßen, Bahnlinien und Häuser. Um das Wesen dieser rutschenden Hänge besser zu verstehen und um bessere Schutzvorrichtungen entwickeln zu können, lassen Forscher des Eidgenössischen Instituts für Wald, Schnee und Landschaft WSL zusammen mit Ingenieuren der Firma Geobruck künstliche Rutsche lospoltern. Thomas Häusler war bei einem dieser Freilandexperimente dabei, in einem Steinbruch im aargauischen Feldheim.
Der Blick wird gleich gefangen von dieser gewaltigen Grube vor einem, wenn man aus dem Wald tritt. Ein Steinbruch an die 800 auf 200 Meter groß, sein Grund 80 Meter weiter unten. Dorthin fällt der Hang steil ab und da hinunter soll die Drecklawine stürzen. Ganz oben am Hang ein Verschlag. Etwa 20 auf 20 Meter groß, darin eine braune Suppe aus Erde, Steinen und Wasser.
In dieser Wanne befinden sich jetzt etwa 60 Kubikmeter Schlamm. Der fühlt sich an wie frischer Beton, wird nur nicht hart. Und an der Front ist eine 2 Meter hohe Wand und die untere Hälfte von dieser Wand öffnet sich. Das ist eine Klappe, die klappt nach vorne. Und dann kann das ganze Material eine 30 Grad steile Rinne hinunterrutschen.
Axel Volkwein vom WSL leitet den Versuch, der einem Szenario nahe kommen soll, wie es in der Realität ablaufen könnte. Ein mit Nachschub gefüllter Lastwagen zirkelt rückwärts zum Matschbehälter. Nun füllt die zähe Soße den Behälter bis an den Rand. Noch etwa 10 Minuten, bis die Forscher die Klappe öffnen werden und die Schutzbarriere der Firma Geobruck 40 Meter weiter unten zeigen muss, was sie kann.
Die Barriere besteht aus einem Netz und ist aufgehängt an Tragseilen und Stützen, Stahlstützen. Und wir haben in den ersten Versuchen jetzt verschiedene Netze getestet, haben jetzt ein flexibles System gefunden, das aber nicht so flexibel ist, dass es mehrere Meter Auslenkung gibt, dass man wirklich auch nahe an die zu schützenden Objekte bauen kann. Und das Netz von dem her hat sich in diesen Versuchen jetzt sehr bewährt. Und in einem nächsten Schritt werden wir vor allem Seile und Stützen optimieren.
Andrea Roth ist bei Geobruch der Leiter des Bereichs Naturgefahrensysteme. Die Versuche helfen ihm und seinen Ingenieuren, ihre Berechnungen in der Praxis zu testen und die Netze so zu optimieren, dass möglichst wenig Material eingesetzt werden muss. Das senkt den Preis und ermöglicht, dass zum Beispiel auch größere Objekte wie Straßen oder Bahnlinien geschützt werden können. Der Hang bekommt eine Dusche verpasst, damit alles schön nass ist und gut rutscht. So wie es in der Realität auch der Fall ist, nach tagelangem Regen und kurz bevor der Hang abrutscht. Nun macht sich etwas Showtime-Stimmung breit. Von zwei Gerüsten aus beobachten Gäste der Geobruck und die Mitglieder der Bundesexpertenkommission für Lawinen und Steinschlag unter gelben Helmen das Spektakel.
Mit die nächsten 10 Sekunden, wenn der Countdown läuft, tun wir wässern. Da hat der Perry anscheinend gewünscht, dass man mit dem Auslösen von der Soße, dass man einfach mit dem Fächer gleichzeitig reinwässert, dann sieht es gut aus.
Aha. Ja. Dann geht's los.
Watering the channel and now we are going for the countdown. Ready to go? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Für die Beobachter ist alles ganz schnell gegangen. Wie etwas zu flüssig geratener Teig hat sich die klebrig-braune Masse den Hang hinuntergewälzt. Dabei ist sie von einer ganzen Batterie an Messgeräten beobachtet worden.
Mit Lasersensoren wurde die Geschwindigkeit und die Abflusstiefe gemessen. Zusätzlich haben wir Druckplatten im Gerinne, die eigentlich den Druck des Hangrutsches messen, während er über diese Platten rutscht. Und dann in der Barriere selber haben wir Kraftmessdosen in den Seilen, wo wir die Kraft messen.
Etwa Tempo 30 hat die Masse erreicht, bevor sie auf die Barriere geprallt ist. Ein kleiner Teil davon ist durch das Netz gespritzt, der große Rest hängt darin und buchtet es aus. Ein Haus dahinter wäre vom großen Schlamm verschont geblieben. Andrea Roth von Geobruck ist zufrieden.
Das hat sehr gut funktioniert. Die Barriere haben wir jetzt schon mehrfach getestet. Da wussten wir in etwa, wie die reagiert. Aber es ist immer ein bisschen eine Herausforderung, da die richtige Mischung zu kriegen, um auch wirklich einen Hangrutsch zu simulieren, nicht einfach einen Abflussprozess mit viel Wasser zu haben.
Noch 2 bis 3 Mal will er bis Ende Jahr zusammen mit dem WSL versuchen, die optimale Schlammsuppe hinzubekommen, um die Schutzbarrieren zu optimieren. Dann sollte sie soweit sein, hofft Roth. Es gäbe schon Interessenten dafür aus der Schweiz, Deutschland und sogar Japan.
Eine Suppe für den Ernstfall. Das war eine Reportage von Thomas Häusler. Wenn Sie gern sehen würden, was Sie eben gehört haben, dann finden Sie Fotos und Videofilme zu den Hangrutsch-Experimenten auf unserer Website. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche mit Christian Heuss.
Die Erde ist nun in gestochen scharfen Bildern zu bestaunen. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und das japanische Wirtschaftsministerium veröffentlichten diese Woche eine Landkarte der Erde in bisher unerreichter Qualität. Die digitale Karte erfasst 99% aller Landmassen, also aller Berge und Täler der Erde, also eine fast lückenlose Weltkarte. Die bisher beste topografische Karte zeigte nur 80% der Landmassen. Grundlage dieser faszinierenden Erdkarte sind 1,3 Millionen Bilder, geknipst über die letzten 10 Jahre vom japanischen Instrument Aster an Bord des Satelliten Terra. Mit Hilfe von je 2 überlappenden Bildern, aufgenommen aus leicht unterschiedlichen Winkeln, lassen sich Geländestrukturen nahezu perfekt dreidimensional ausloten. Den Link zu den Bildern der neuesten Erdkarte finden Sie übrigens bei uns im Internet unter wissenschaft.deres.ch. Die Schizophrenie ist eine der schwersten psychischen Störungen. Einer unter 100 Menschen macht im Verlauf seines Lebens mindestens eine schizophrene Phase durch, gekennzeichnet zum Beispiel durch Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Die Krankheitsfälle sind in allen Kulturen vergleichbar häufig und sie treten meist familiär gehäuft auf. Aus diesem Grund suchen Wissenschaftler seit längerem nach genetischen Faktoren, die zur Erkrankung an Schizophrenie führen oder zumindest dazu beitragen. 3 große internationale Forschergruppen haben nun das Erbgut von insgesamt fast 50.000 Patienten mit der gleichen Anzahl von gesunden Kontrollpersonen verglichen. Es ist dies die größte Schizophrenie-Studie in diesem Bereich. Dank der großen Zahl an untersuchten Patientinnen und Patienten konnten die Forscher nun Erbgutveränderungen feststellen, die das Risiko an Schizophrenie zu erkranken leicht erhöhen. Insbesondere aufgefallen ist den Forschern eine Region auf Chromosom 6. Diese Region steht in Verbindung mit dem Immunsystem. Dieses Resultat stützt ältere Befunde, wonach es einen Zusammenhang zwischen Virusinfektionen während der Schwangerschaft und der späteren Erkrankung an Schizophrenie gibt. In derselben Erbgutregion finden sich auch Gene, die mit der Entwicklung des Gehirns und der Bildung von Nervenzellkontakten, den Synapsen, eine Rolle spielen. Entwicklungsstörungen des Gehirns könnten ebenso eine Ursache schizophrener Erkrankungen sein. Allerdings, so berichtet die Zeitschrift Nature diese Woche, Menschen mit den gefundenen genetischen Variationen haben nur ein minimal erhöhtes Krankheitsrisiko von 1,2% gegenüber 1%. Weit wichtiger scheinen weiterhin soziale und Umweltfaktoren. Schottlands Schafe schrumpfen aufgrund des Klimawandels. In den letzten 24 Jahren wurden die putzigen Soey-Schafe durchschnittlich 5% kleiner. Der Grund, so Forscher des Imperial College London in der gestrigen Ausgabe der Zeitschrift Science, sei der Klimawandel. Die Forscher haben die Daten der urigen Soey-Schafe auf der Insel Hirta untersucht. Diese genetisch reinrassigen Schafe pflegten sich früher während des Sommers mit Unmengen an Gras vollzustopfen, damit sie den harten Winter auf der schottischen Insel besser überstehen. Im vergangenen Vierteljahrhundert wurden die Winter auf Hirta jedoch zunehmend kürzer und milder. Die seit 4000 Jahren wild lebenden Schafe mussten daher nicht mehr so viel Speck ansetzen, um den Winter zu überstehen, und seien deshalb im Durchschnitt leichter als früher, schließen die Londoner Wissenschaftler. Außerdem mache die Klimaerwärmung auch kleinen, schwächeren Tieren das Überleben möglich. Wann die Schafe allerdings Taschenformat erreichen, das ließen die Forscher offen.
Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Um die Folgen der Klimaveränderung geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Der Küstenstaat Holland hat es allerdings nicht mit schrumpfenden Schafen, sondern mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun. Die Nordsee, so Prognosen, könnte bis Ende des Jahrhunderts um 1,30 Meter ansteigen. Das wiederum könnte das Leben hinter den Deichen gefährden. Holland rüstet sich deshalb auch gegen diese Flut, dank exzellenter Fachleute. Die niederländischen Wasserbauingenieure gehören zur Weltspitze und ihre Art von Wasserschutz wird in vielen Ländern nachgeahmt. Wie sich die Niederlande gegen die drohenden Wassermassen schützen wollen, kann man momentan in Terheide beobachten, einem kleinen Ort in der Nähe von Den Haag. Elsbeth Kucker hat die Baustelle besucht.
Über den Strand von Terheide fegt eine steife Brise aus Südwest. Außer den paar Spaziergängern mit ihren Hunden traut sich an diesem sonnigen, aber kalten Tag niemand auf den schmalen Küstenstreifen hinter dem kleinen Dorf, das zwischen Rotterdam und Den Haag liegt. An beiden Flanken, nördlich und südlich des Ortes, wird zurzeit die Küste verstärkt, denn das Gebiet bei Terheide gehört zu den insgesamt 17 Schwachstellen an der niederländischen Nordseeküste. Die knallgelben Baumaschinen auf den Dünen sind weder zu übersehen noch zu überhören. Es sind zwei riesige Bagger, die auf einem fast 10 Meter hohen Sandberg stehen und Schaufel um Schaufel von den feinen Körnern abtragen, damit der Berg 8 Meter hoch wird wie die übrigen Dünen. Die Masse, die die Baggerschaufeln abtragen, wird von den Raupen eines gigantischen Bulldozers geebnet. Eine Düne ins Profil bringen, heißt dieses Schauspiel, das jedes Kinderherz höher schlagen lässt, in der Fachsprache.
Hier zijn we gewoon het afmaken van de duin. Dus onder profiel brengen. En dat is het allerlaatste. En daarna wordt eigenlijk de helm ingeplant en het hek.
Es sei der letzte Arbeitsgang auf dem 2 Kilometer langen Teilstück, erklärt Projektleiter Wilber vom Boulderick. Sobald Bagger und Bulldozer abgezogen seien, werde die neue Dünenreihe, die mehrwärts vor die alten Dünen angelegt wurde, mit Gras bepflanzt und zur Sicherheit eingezäunt, bis die Pflanzen stark genug seien. Dünengras sorgt als Windschutz dafür, dass der Sand nicht wegweht. Die Menschen in den Niederlanden müssen sich in Zukunft stärker vor den Wassermassen schützen als bisher, hat eine Expertenkommission im letzten Herbst festgestellt und empfohlen, die Dünen entlang der ganzen Küste zu erhöhen und die Küste um 1 Kilometer Richtung Nordsee zu verlängern. Zusammen mit Anpassungen an den Flussdeichen und den Stauwehren wird dies das Land jährlich rund 2 Milliarden Franken kosten. Doch zuerst kommen jene Stellen dran, die bereits heute gefährdet sind. Bei der Heide muss die Küste auf insgesamt 16 Kilometern ausgebessert werden. Dafür schichten die Bagger eine neue Dünenreihe auf und verlängern den Strand ins Meer hinaus. Dabei kommen nicht überall schwere Baumaschinen zum Zug. Wenn die Zeit nicht dränge, sei es Küstenbauern wesentlich lieber, den Sand vor dem Strand direkt ins Meer zu werfen und zu warten, bis dieser dank Ebbe und Flut allmählich an Land geschwemmt werde, sagt Dino Rufink. Er ist Professor für Küstentechnik am UNESCO-Institut für Wasser, IHE, in Delft und er hat die Schutzarbeiten in der Heide geplant.
Normal gesprochen sollte ich sagen, habe ich viel lieber, dass ihr Sand ergens vor der Küste gooit, dass das vanzelf an Land kommt und auf natürliche Manier das Duin lässt angroeien. Und das gebeurt auch viel.
Wenn Sand mit den Gezeiten angeschwemmt werde, wachse er auf natürliche Art und Weise an den vorhandenen Dünen an, sagt Dino Rufink. Bauen mit der Natur, nennt er es. Als Beispiel erwähnt der Küstentechniker den Strand bei Den Haag, wo nach den Sandausschüttungen vor der Küste spontan eine neue Dünenreihe an Land entstanden ist. Wenn sich ein Abschnitt nicht für diese sanfte Methode eignet, gibt es auch noch die Möglichkeit, Sand mit Druck auf die Küste zu pumpen, wie bei einem Staubsauger, sagt Mark von Koningsfeld. Er ist Umweltingenieur für den Baggerbetrieb van Oord, der an den Reparaturarbeiten in Terheide beteiligt ist.
Wir werken mit Sleepoverzuigers, die fahren zeg maar, naar een gebied toe. Waar het water meer dan 20 meter diep ist, das muss volgens der Wet.
Sogenannte Hopper oder Saugbagger saugen den Sand aus einem Gebiet, das mindestens 20 Meter tief ist, auf und bringen ihn zum Schiff, das 2 Kilometer außerhalb der Küste vor Anker liegt. Von dort aus wird der Sand durch ein Pipeline-System hydraulisch auf die Küste gespült. Dann brauche der Sand nur noch mit Hilfe von Bulldozern geebnet, also ins Profil gebracht zu werden, erklärt Mark von Koningsfeld.
Mit Bulldozers in Profil gebracht.
Sand spielt die Hauptrolle bei der Küstenbefestigung. Schon nur um die 16 Kilometer lange Schwachstelle bei Terheide zu reparieren, braucht es insgesamt 16,5 Millionen Kubikmeter. Die Niederlande hätten großes Glück, dass sie quasi vor der Haustüre so viel davon hätten, sagt Mark von Koningsfeld. Allerdings, mit dem Aufschütten eines Sandhaufens am Strand sei es nicht getan. Schließlich sei Sand nicht einfach Sand.
Es sind auch Eisen, bijvoorbeeld, an was für ein Korreldiameter von dem Sand ihr hier zou willen haben. Want ist der Korreldiameter zu klein, dann versteift er zu viel. Ist der Korreldiameter zu groß, dann krijg je steile Randen auf dem Strand.
Ein Sandkorn muss genau den richtigen Durchmesser für die richtige Stelle haben. In der Regel haben die Sandkörner vor der 350 Kilometer langen niederländischen Nordseeküste einen Durchmesser um die 0,2 mm. Während die Körner kleiner, bestehe die Gefahr, dass die angebrachte Sandmenge schnell verwehe. Seien sie jedoch zu grob, entstünden steile Abhänge an den Stränden. Auch dies gelte es zu vermeiden, sagt Sandfachmann Mark von Koningsfeld. Das richtige Sandkorn für den richtigen Küstenabschnitt zu finden, ist also eine knifflige Aufgabe. Vor allem auch, weil Baggerschiffe den Rohstoff nur aus behördlich genehmigten Gebieten von minimal 20 Metern Tiefe abbauen dürfen. Es gäbe in den Niederlanden eine ganze Reihe von Spezialisten, die einzig und allein damit betraut seien, die richtige Sandkorngröße auf dem bewilligten Areal zu finden, erläutert van Koningsfeld. Andere Länder können von solchen Voraussetzungen nur träumen. Sie haben entweder keinen Sand oder können ihn nicht gebrauchen. In der Karibik und in Florida zum Beispiel sorgen Unterwasserpflanzen für große Probleme bei der Sandgewinnung. Aber es gäbe auch Menschen, die Küstenbefestigungen torpedierten, sagt Dino Rufink.
Es ist net eine Rechtssaak gewonnen durch ein Stel Surfers, die damit ein Suppletieprojekt haben weten te blokkeren, omdat ze bang waren dat hun golven zouden veranderen door de suppletie.
In Florida had een surfer een ganzes Küstenbefestigungsprojekt blockiert, aus lauter Angst, dass die Reparaturarbeiten ihre Wellen verändern könnten, erzählt der Küstenbauspezialist. Doch Wellengang hin oder her, weltweit sind 70% der Küstenlinien am Erodieren. Der Grund dafür liegt aber vorderhand weniger im steigenden Meeresspiegel als vielmehr bei den Menschen, Stichwort Tourismus, Stichwort Betonbauten. Vielerorts fehlt es, abgesehen vom richtigen Sand, vor allem auch am Geld, um den Sand aus einem anderen Land kommen zu lassen. Deshalb könnte sich der Professor vom UNESCO-Wasserinstitut vorstellen, dass Sand dereinst auf dem internationalen Markt verhandelt wird.
Es lijkt me interessant, um daar Onderzoek naar te doen. Op wat voor manier het misschien op een gegeven moment wel rendabel is om net zoals olie Sand over hele grote Afstanden te vervoeren.
Er könne sich vorstellen, dass dereinst Sand wie Öl auch über große Strecken transportiert werde, sagt Dino Rulfink. Und wenn dann einmal die Erdölquellen versiegt seien, könnten die Tanker anstelle von Öl Sand über die Weltmeere schiffen.
Mit dem richtigen Sand gegen die große Flut. Elsbeth Gucker über die holländische Strategie, mit dem steigenden Meeresspiegel fertig zu werden. Und fertig sind auch wir, jedenfalls mit der heutigen Ausgabe von Wissenschaft RS2. Redaktion und Moderation dieser Sendung, Katharina Boxler. Morgen Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit können Sie Wissenschaft RS2 noch einmal nachhören, und jederzeit ist dies natürlich auch möglich auf unserer Website, wo Sie das wöchentliche Wissenschaftsmagazin auch als Podcast abonnieren können, unter wissenschaft.drs2.ch. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Dann hören Sie den ersten Teil unserer Serie über Spitzenforschung in der Schweiz oder wie Schweizer Wissenschaftler die Welt vermessen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.